Moin Moin und willkommen in Ihrem mehr als verdienten Wochenende. Mein Name ist Boris Brandt und ich bin Chef von Hamburg 1, aber aufgrund meiner Vergangenheit im TV-Geschäft auch immer wieder als Gesprächspartner in diesem Podcast eingeladen. So auch heute. Wir sprechen gleich über die aktuellen Entwicklungen im Fall Stefan Raab und auch über den Umgang von ProSieben mit Elton, der ja überraschend gefeuert wurde. Heute ist Samstag, der 13. April. Jetzt also viel Spaß mit Episode 130.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Danke, Boris. Und ich kann schon mal sagen, wir werden gleich von dir die eine oder andere sehr lustige Geschichte hören rund um Stefan Raab und TV Total. Außerdem, das ist dann thematisch der Superbruch, sprechen wir über die gestiegene Ausländerkriminalität. Ein schwieriges Thema, klar. Wir versuchen mal einen Aspekt reinzubringen, der vielleicht auf den ersten Blick etwas um die Ecke gedacht ist, aber ich glaube, wir werden trotzdem alle etwas davon haben. Aber zuerst geht es um diesen Sport. Was die wenigsten für möglich gehalten haben. Tischtennis ist in Hamburg der Megatrend. Stellvertretend dafür steht der Stadtpark. Wer das noch nicht mitbekommen hat, die Erklärung kommt in wenigen Sekunden. Wir starten jetzt. Vor ein paar Jahren noch als eher etwas spießig angesehen. Ja klar, Tischtennis mal im Keller spielen oder bei Freunden im Garten. Während Corona ging der Verkauf von Netzen und Schlägern steil nach oben, weil der Wohnzimmer- oder Küchentisch als improvisierte Tischtennisplatte herhalten musste. Corona hat ja bekanntlich ziemlich erfinderisch gemacht. Jetzt aber, mittlerweile, erlebt Tischtennis in unserer Stadt einen richtigen Boom. Stellvertretend dafür schauen wir uns mal an, was im Stadtpark abgeht. Zugeschaltet ist jetzt Henrik Peschel. Er ist im wahren Leben Drohnenpilot, aber in der Freizeit, und das mit Leib und Seele, wie wir gleich hören werden, in der Freizeit Tischtennisspieler. Henrik, erzähl uns bitte mal, was läuft da im Stadtpark?
Ja, wir sind eine Community im Stadtpark. Ich würde mal sagen, 100 Leute, die da regelmäßig spielen. Ich würde auch sagen, Tag und Nacht teilweise mit Scheinwerfern. Wir spielen bei jeder Temperatur, also von plus 40 bis minus 20 Grad das ganze Jahr durch. Und es ist auch ein sozialer Ort. Da treffen sich immer neue Menschen aus allen Nationen. Das bringt einfach unglaublich Spaß.
Und diesen Trend, ich sag mal, das habt ihr ja nicht in Anführungszeichen exklusiv, dass nur im Stadtpark so viel an diesen fest einbetonierten Tischtennisplatten mehr gespielt wird als früher. Das beobachten wir ja, glaube ich, auch in der ganzen Stadt. Aber der Stadtpark ist sowohl exemplarisch als auch herausragend. Wie ist denn das entstanden? Seit wann macht ihr das denn?
Also ich kann dir sagen, das ist ein weltweiter Trend, das kannst du in New York sehen. Ein Freund von mir hat mir gleich gesagt, er kennt in New York, hat da gewohnt, genau die Spieler, die da Tag und Nacht spielen. In China spielen sie schon immer Tag und Nacht in einem normalen Block. Im Innenhof stehen 20 Platten, da spielen 90-Jährige mit Kleinkindern jeden Tag, den ganzen Tag. Es wird immer mehr und wir sind jetzt im Stadtpark diese große Gruppe und ja, wir haben da also einfach zu wenig Platten. Aber dieser Trend, das ist deutschlandweit. In Berlin sind massenhaft überall Platten. Ich kann es dir gar nicht sagen, in Köln, in ganz Deutschland auch.
Ja, ich habe das auch schon beobachtet, wenn man irgendwo spazieren gegangen ist oder mit dem Auto vorbeigefahren. Das ist schon beeindruckend und wie ich es ja auch bei einer Anmoderation erzählt habe, das ging mir während Corona ja auch so. Da hast du ja auch überlegt, was kannst du machen. Und in der Zeit ist unser Sohn wieder zu uns gezogen und dann haben wir erstmal uns ein Netz bestellt und zwei Schläger und haben im Wohnzimmer schön immer auf dem Tisch Tischtennis gespielt. Das geht ja auch ganz hervorragend.
Ja, dann würden wir dich und deinen Sohn auf jeden Fall auch mal einladen in den Stadtpark.
Ja, ich glaube nicht, ob wir auf eurem Niveau sind, das klingt ja schon ziemlich beeindruckend. Aber wer kommt denn da? Kann man da einfach so kommen oder nehmt ihr da Leute in eine Gruppe auf? Wie funktioniert das?
Ja, da wird keiner offiziell aufgenommen, sondern du kommst einfach vorbei. Du brauchst nicht mal einen Schläger. Jeder von uns hat mehrere Schläger. Wir haben genug Bälle. Klar, wenn man einer auf den Ball tritt. Also das Wichtigste ist, das kostet eigentlich überhaupt absolut nichts. Also du hast ja keinen Vereinsbeitrag, gar nichts. Aber du lernst halt sofort jede Menge Leute kennen. Das ist wirklich total sozial. Es kommen ständig Leute aus der Mongolei, ich kann es hier nicht mehr sagen, das ist jeden Tag neu. Und auch überraschend, und was alles passiert, da fragt dann einer, ja, ich wurde gestern gekündigt, da hört das der Nächste, sagt, ja, du kannst bei uns anfangen. Der lacht ja mal, nee, das meine ich ernst. Das geht immer so weiter. Und Tischtennis ist da, wie soll ich sagen, so verbindend einfach, weil ja, das muss man erstmal wissen. Und da kann absolut jeder spielen. Und wir bilden quasi Leute aus, in dem Sinne, das eigentlich die Fragen, Mensch, ja, was, wie machst du diesen Aufschlag? Dann sage ich, ja, das lernen wir im Verein, wir haben noch geniale Trainer. Dann sagt er, ja, kann ich mal vorbeikommen? Und das ist auch ein Aspekt, das haben die Vereine auch selber betont, dass wir einen Zulauf in die Vereine bringen. Und das, da müssen wir uns gar nicht anstrengen, das passiert automatisch, weil die wollen in die Vereine rein.
Henrik, diese Begeisterung, die du verströmst, die ist in der Tat richtig, richtig anstrengend. Nee, das ist wirklich beeindruckend. Das ist ja immer das, wovon wir träumen, dass so eine Community entsteht und dass es nichts kostet und dass man es draußen macht. Also mehr geht ja eigentlich nicht. Nun habt ihr allerdings ein Problem. Und das Problem heißt, es sind mittlerweile zu viele Leute für zu wenig Platten, korrekt?
Ja, stell dir vor, du stehst Heiligabend im Edeka und denkst, okay, hier sind 50 Meter Schlange, das kann doch nicht sein. Und so ist es halt. Und deswegen, ja, deswegen brauchen wir da dringend noch eine Erweiterung der zwei Platten. In anderen Hamburger Parks ist es ja so, da stehen vier Platten, die sind auch voll. Und die Parks sind viel kleiner. Der Stadtpark ist einfach riesig und der Stadtpark ist vielleicht auch mit der schönste Park, klar, aber ja.
Ja, also das ist, das würde ich jetzt spontan auch erstmal sagen, der Stadtpark, so groß wie er ist, nur zwei Platten, macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Wird einen Grund haben, den wir nicht kennen, aber ist erstmal egal. Es gibt jetzt von den Grünen im Bezirk Hamburg-Nord einen Oliver Kamp. Der setzt sich für euch ein. Es war vorgestern eine Bezirksversammlung, da durftet ihr euer Anliegen auch vortragen. Wenn ich dich im Vorgespräch richtig verstanden habe, es war erstmal fast schon politische Euphorie in eure Richtung. Gab es auch einen Beschluss?
Ja, also es war eine überwältigende Bezirksversammlung. Viele von uns waren das erste Mal da. Die fragen heute, also die waren vorgestern das erste Mal da. Die fragen heute schon, ja, wann ist eigentlich die Wahl? Ich will jetzt wählen. Die wollen diese Politiker jetzt wählen. Ich sage ja
immer. Super.
Ja, weil ich meine, die haben wirklich was für uns getan. Also wir kamen da erstmal an. 30, 40 Leute waren wir auf der Tribüne. Dann darf man eben die Anfrage stellen, ja, wir wünschen uns eine Erweiterung, ist das vorstellbar? Und dann passierte wirklich das, ich sag mal, Unfassbare. Also Oliver Kamp ist ja schon in Erscheinung getreten im Stadtpark, er hat wirklich unglaublich gute Sachen gemacht für die Bürger. Er hat die Beachvolleyballfelder dort zum Beispiel erweitert. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist auch eine große Angelegenheit. Er ist einfach in der Sportpolitik wirklich ein Ass. So, er hat sich der Sache angenommen und jetzt passierte das Unglaubliche. Nachdem er seinen Beitrag gegeben hat, warum würde man die denn gerne aufstellen, warum wäre das unterstützenswert, melden sich andere Politiker, als erstes von der FDP, Herr Diko, ja, ich spiele selber Tischtennis, ich würde mich da gerne beteiligen, ich würde da gerne dafür stimmen. Da brannte ein Jubel auf, also es ist da verboten angeblich zu jubeln, ich weiß nicht genau, man darf da nicht klatschen und jubeln. Ich meine ernst, das hätte man filmen müssen, man darf aber da auch nicht filmen, das finde ich auch sehr gut. Man kann nicht einfach filmen, das ist ja Quatsch. So, dann ging das weiter. Als nächster meldet sich ein Politiker von der Linken. Ja, ich spiele auch selber Tischtennis, ich will das auch unterstützen.
Das ist ja schon eine schräge Koalition langsam, die sich daraus gebildet hat. Aber Henrik, trotzdem nochmal die Frage. Bei aller Begeisterung, haben Sie eine Entscheidung getroffen? Kommen neue Tischtennisplatten für den Stadtpark, ja oder nein?
Es wurde noch kein Beschluss gefasst. Es wurde offiziell ein Antrag angenommen, über den die Fraktionen zu entscheiden haben, demnächst. Selbstverständlich vor der Wahl. Und ich sage jetzt, nachdem ich die Bekundung der Fraktion gehört habe, dass wir sehr gute Chancen haben, weil man braucht eine Mehrheit für so einen Antrag und ja.
Und das ist ja selten, dass sich Politiker so einig sind. Wenn es doch immer so wäre, wäre wahrscheinlich vieles deutlich einfacher. Aber dann drücke ich euch auf jeden Fall mal die Daumen. Denn der Bau dieser Tischtennisplatten, also normalerweise wird eine Tischtennisplatte irgendwie auf Rädern irgendwie rausgeschoben ins Freie und aufgeklappt, das ist ja relativ einfach, aber in dem Fall wird die ja, ich sag mal, einbetoniert, aber es ist auch keine Raketenwissenschaft, oder?
Nee, absolut nicht. Wenn man das mit den Kosten vergleicht, wenn du einen Tennisplatz oder einen Fußballplatz irgendwo baust, das sind ja verständlicherweise hohe Kosten, ist unglaublich wenig Geld. Und was du dafür bekommst, in Anführungsstrichen, was für ein sozialer Ort da entsteht, es ist der Wahnsinn.
Der Mann ist Fan, oder? Hat, glaube ich, jeder gemerkt. Henrik Peschel, einer der Hamburger, der so oft es geht im Stadtpark im wahrsten Sinne des Wortes aufschlägt. Wir haben noch so einen verrückten Tischtennis-Fan heute im Podcast und das wird vielleicht den einen oder anderen überraschen, weil der Mann ist eigentlich als Pianist unterwegs, mittlerweile auch weltweit. Aber nebenbei spielt er noch in der Hamburg-Liga. Joja Wendt. Guten Morgen, Joja. Seit wann spielst du Tischtennis?
Ich spiele tatsächlich Tischtennis, seit ich 6 Jahre alt bin. Oder ja, als ich in die Schule kam, in die Grundschule, gab es da auch einen Tischtennisverein, damals, wo ich gewohnt habe. Und da habe ich damit angefangen. Und das, irgendwie hat mir dieser Sport immer gelegen, ne? Weil es, man musste schnell sein, musste antizipieren. Das ist ein sehr aerobischer Sport, man muss also auch fit sein und so. Das hat mir immer gut gelegen.
Wenn ich mir das jetzt vorstelle, du bist ja auch ab und zu noch bei deinem anderen Job unterwegs und du spielst hier aber auf einer ziemlich hohen Ebene. Wo spielst du?
Im Moment in der Verbandsliga.
Bei welchem Verein? Sag doch ruhig mal.
Bei Oberalster im Moment, Oberalster, VfW, das ist eigentlich ursprünglich mal ein Wassersportverein gewesen, und wir haben auch eine Tischtennisabteilung. Und das ist gerade in dem, man darf es gar nicht so laut sagen, aber ich bin ja vor allen Dingen im Seniorenbereich. da sind die sehr, sehr stark. Ne? Die stellen auch den Hamburger Meister und also die sind, es ist ein sehr guter Verein mit sehr vielen Mannschaften, die auch noch höher spielen als ich. Und ich habe zum Beispiel morgen auch einen Einsatz in der Verbandsoberliga. Das ist noch eine Klasse höher, als ich sowieso schon spiele.
Ja, aber das ist ja wirklich faszinierend. Wie kriegst du das alles mit deinem normalen, in Anführungszeichen normalen Job, bei dem du ja sehr viel reist auch, unter einen Hut?
Ja, also es ist ja immer so, dass man auch eigentlich immer irgendetwas machen muss, um fit zu bleiben. So. Und dann kann man in die Gym gehen oder man kann laufen gehen oder was ich was. Ich gehe halt Tischtennis spielen, weil es einfach mehr Spaß macht. Man merkt auch gar nicht, wie man dabei arbeitet. Also das ist das Schöne. Man jagt eigentlich den Ball hinterher und versucht den Punkt zu machen und versucht sie. Und das heißt, während man Spaß hat, ist der Workout-Prozess, also dass du eben dich anstrengst. Und das ist das Schöne an dem Sport.
Das heißt, du spielst wie viele Stunden pro Woche?
Ich versuche zweimal die Woche zu trainieren und dann habe ich noch Punktspiele.
Ja, und dann reist du auch so ein bisschen mit dem Verein durch die Gegend oder spielt ihr nur in Hamburg? Nur in Anführungszeichen.
Nein. Also es ist jetzt, also ich spiele jetzt in der Verbandsliga, das ist die höchste Hamburger Liga. Das heißt, ich reise, muss jetzt nicht weit reisen. Allerdings haben wir jetzt zum Beispiel auch jetzt am kommenden Wochenende norddeutsche Meisterschaften. Und die sind dann in Schwerin. Das heißt, man muss dann schon dahin fahren. Mhm. Aber das ist auch immer ein nettes. Du musst dir vorstellen, ich bin jetzt letztes Jahr bei den Europameisterschaften in Oslo gewesen. Dieses Jahr ist im Juni, Ende Juni, die Weltmeisterschaften in Rom. Und da reist dann die ganze Community hin. Und das ist herrlich. Macht Spaß. In Oslo habe ich auch gespielt, habe ich ein Konzert gegeben für die Community. Und das ist echt toll.
Das heißt, wenn du diese, ich sag jetzt mal, du spielst ja schon fast auf einer, darf ich doch so formulieren, auf einer professionelleren Ebene. Wenn du dann diese Freizeitspieler siehst, in Anführungszeichen, die in den Parks unterwegs sind, auf den Spielplätzen, auf diesen fest installierten Tischtennisplatten, über die wir ja eben auch schon gesprochen haben, da geht dir doch wahrscheinlich das Herz auf.
Ja, vor allem das Schöne ist, dass immer mehr Leute diesen Sport entdecken. Der war ja früher immer so, also eigentlich nach wie vor immer noch, so ein bisschen der Nerdy-Sport, wo die Leute so ein bisschen belächeln, ja, spielst ein bisschen Ping-Pong und so. Aber wenn man das auf einem hohen Level spielt, und muss man mal googeln, im Netz einen führenden Neurowissenschaftler, der gesagt hat, dass es keinen Sport gibt, der dein Gehirn so gut trainiert wie Tischtennis. Und das liegt einfach daran, dass der Ball eine Menge Spin hat, dass du diesen sehr schnell antizipieren musst, wo dieser Ball im Raum, also in dem 3D-Raum ist. Und dann musst du auch Strategien entwickeln, wie du den Punkt machst und so weiter. Also dieses gesamte Zusammenspiel von Tischtennis ist das Beste für das Gehirn. Also die beste Aufgabe und die beste Exercise fürs Gehirn. Und das ist einfach der Grund, warum einfach Tischtennis auch jetzt mit Klavier. Klavier ist ja genau das Gleiche. Du hast beim Klavier auch, das sagen auch die Neurowissenschaftler, einfach das beste Training fürs Gehirn, weil du einfach mit den Vorderpfoten etwas machst. Die schnellste Verbindung im Körper ist von den Fingern zum Gehirn. Das ist einfach evolutionsbiologisch so angelegt bei uns. Merkt man schon dadurch, wenn man sich den Fuß stößt, dann dauert das ewig, bis der Schmerz da ist. Während wenn die Finger was machen, dann geht es wahnsinnig schnell. Und dieses Bild, was du siehst und so, wir haben darüber gesprochen schon. Also das heißt, Tischtennis und Klavierspielen, das im Zusammenspiel ist, glaube ich, fürs Gehirn die beste Aufgabe.
Und jetzt frage ich mal nach Verletzungsmöglichkeiten. Ich glaube, das Schlimmste, was dir passieren kann, du stößt dich an der Tischtennisplatte.
Ja, ich habe das schon mal gehabt tatsächlich. Wenn du, nehmen wir an, jemand serviert kurz, so dass der Ball vielleicht zweimal auftickt, bevor er hinten runterfällt und du willst aber einen Topspin spielen mit der Rückhand, da ist es mir schon mal passiert, dass ich mit der Hand an der Tischkante hängen geblieben bin und dann verletzt man sich ein bisschen. Aber generell muss man sagen, die Verletzungsgefahr im Vergleich zu Volleyball, Handball, Fußball, wo es also richtige Kontaktsportarten, die sind sehr, also extrem gering. Und deswegen ist es auch ein guter Sport für mich, gerade als Pianist, dass ich mich einfach nicht verletze. Insofern, also nur positive Eigenschaften dieser Sport. Das Schöne ist, viele, viele Menschen entdecken diese Sportart für sich. Ich habe jetzt gerade gehört von Leuten aus Berlin, da sind auch alle Tischtennisplatten besetzt im öffentlichen Raum, alle Turnhallen und die Vereine, die es da gibt, die nehmen keine Leute mehr auf, weil sie einfach zu voll sind und die Leute keine Möglichkeiten hätten mehr dann zu spielen. Also das scheint so ein Trend zu sein jetzt gerade und das finde ich natürlich großartig, dass der auch nach Hamburg schwappt.
Wow, der ist ja auch on fire. Gilt das für alle Tischtennisspieler? Irgendwie irre. Tausend Dank an Joja Wendt und allen, die an diesem Wochenende Tischtennis spielen, ob im Verein oder einfach in irgendeinem Park. Viel Spaß. Das böse Wort Ausländerkriminalität. Es setzt sich, scheinbar, zumindest mein Eindruck, langsam bei uns allen die Erkenntnis durch, mit Totschweigen wird's nicht besser, das Problem geht nicht von selbst weg. Wir sprechen heute und auch morgen bei uns im Podcast ausführlich über die politische und gesellschaftliche Dimension. Der Aufhänger ist natürlich die aktuelle Kriminalitätsstatistik, die Innenministerin Nancy Faeser diese Woche vorgestellt hat. Wir haben jetzt einen Mann dabei, den die Abendblattleser natürlich kennen, genauso wie die Hörer unseres Podcasts, Polizeireporter André Zantwakili. Der erste Grund, warum ich ihn für heute in den Podcast hole, liegt ja auf der Hand. Als Polizeireporter, André, bist du natürlich an diesem Thema ganz nah dran. Du arbeitest an der Basis, übrigens seit über 30 Jahren. Zweitens, und ich bin mir nicht sicher, ob das jeder weiß, André, du hast einen Migrationshintergrund, korrekt?
Das ist richtig, ich bin Halbperser. Und daher hatte ich auch immer ein bisschen Einblicke so in diese Szene und dann interessiert man sich natürlich auch so ein bisschen für diese Volksgruppe oder für diese Ethnie. Und wie ich angefangen habe in meinem Beruf, das ist deutlich über 30 Jahre her, da spielten so Perser oder Iraner keine große Rolle in der Kriminalität. Das lag einfach daran, dass eigentlich hier Hamburg war mal der weltweit größte Orientteppich-Umschlagplatz. Und die, wie man so sagt, guten Familien haben ihre Söhne in die Welt zum Studieren geschickt. So ist auch mein Vater nach Hamburg gekommen und die sind dann hier einen Beruf nachgegangen, wenn sie auch studiert hatten. Oftmals waren sie dann Teppichhändler oder viele sind auch Ärzte geworden. Und irgendwann kamen andere Leute aus dem Iran. Das hat es dort die Revolution gegeben. Es hatte den Krieg mit dem Irak gegeben. Es sind viele aus dieser Situation rausgegangen nach Deutschland. Und seitdem sind Iraner eigentlich bei Straftaten in allen Bereichen mit dabei. Also da hat man gemerkt, dass eine völlig unauffällige Gruppe auffällig wurden dadurch, dass andere Leute aus dem Land hierher kamen. Und das ist natürlich auch das Problem, wenn man sich diese Kriminalität durch Ausländer anguckt, denn sind ja also wenige Länder überpräsent, während andere überhaupt nicht auffallen. Also wir haben auch ganz viele Japaner hier. Ich glaube, ich hatte noch nie mit einem Japaner zu tun. Wenn man mal essen geht, aber nicht im Zusammenhang mit Kriminalität. Also gibt es nicht. Ne? Und das sind halt sehr viele Länder. Hamburg ist ja eine Stadt, da leben ganz viele Menschen aus ganz vielen Ländern. Aber wenn ich mal so gucke, was so das Klientel ist, was ich auf Täterseite habe, dann beschränkt es sich auf zwei Hände voll Nationalitäten.
Darüber sprechen wir auch gleich nochmal, welche Nationalitäten es denn tatsächlich sind. Eben hast du, da will ich nochmal einhaken, so eine Formulierung gebraucht, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und dann kamen sinngemäß andere Leute. Was für Leute kamen denn dann später aus dem Iran?
Naja, also das ist dann einfach ungebildeter und sozial schwächer. Und das sind natürlich dann, das ist ja bei vielen Gruppen so, die kommen dann in ein Land, in dem der Staat, die Gesellschaft ganz hohe Ansprüche stellt, was Bildung angeht, was Auftreten, was Ethik angeht, da kommen die nicht mit klar und sind dann auch nicht in der Lage, sag ich mal, die Ansprüche dieser Gesellschaft zu erfüllen, aber genauso wenig sind sie in der Lage, ihre Wünsche und Träume zu erfüllen. Und dann ist das oftmals so der Einstieg in Kriminalität, weil das dann, sag ich mal, der Weg ist, wo man doch noch Erfolg haben kann. Halt nur auf andere und illegale Weise.
Spielt es möglicherweise auch eine Rolle, sage ich mal, ich tue mich immer so schwer mit den Formulierungen, weil man ja auch nicht gleich in eine Ecke abgestellt werden will, wenn man bestimmte Fragen stellt, aber Es kann doch auch einfach sein, dass man in bestimmten Ländern eine andere Art und Weise hat, im täglichen Leben miteinander umzugehen und dass das dann mit unseren Vorstellungen hier kollidiert. Das passiert.
Ja, völlig. Also das, was mich immer so persönlich so amüsiert, ist, dass jeder denkt, dass alle so ticken, wie man hier denkt. Und dann hat man natürlich das Gefühl, Mensch, wenn der kommt und ich erzähle ihm das, dann muss er ja glücklich und dankbar sein, dass ich dem gesagt habe, wie es geht. Die denken anders. Ich habe das selbst bei meinem Vater, der hat bei vielen Sachen anders getickt, obwohl er hier, sag ich mal, Jahrzehnte gelebt hat. Und ich hatte ihn auch mal gefragt, ich sage, wie träumst du eigentlich? Und da sagte er, ich träume auf Deutsch. Und der war schon sehr angekommen, wie man so sagt. Aber trotzdem waren immer noch so ein paar Eigenarten, wo ich dann manchmal so gesagt habe, boah, das ist jetzt ein bisschen komisch.
Wenn ich so manchmal, also ich muss darüber jetzt tatsächlich nachdenken, was du sagst, weil das passt so ein bisschen zu dem, was mir zumindest manchmal auffällt, wenn ich im Fernsehen zu Wahlen oder zu bestimmten Sondersendungen dann so Umfragen sehe, die sind nie repräsentativ. Das ist immer die Stimme des Volkes, in Anführungszeichen, ist schon völlig klar. Das hat mit repräsentativer Umfrage nichts zu tun. Aber was mir dann immer auffällt, der berühmte türkische Obsthändler oder Gemüsehändler, der dann so Bemerkungen gegenüber den Mikrofonen, auch gegenüber den Mikrofonen der öffentlich-rechtlichen Sendern fallen lässt, nach dem Motto, ich kann überhaupt nicht verstehen, A, wen ihr hier ins Land noch lasst und B, kann ich auch nicht verstehen, warum ihr euch von diesen Leuten so auf der Nase rumtanzen lasst. Also das habe ich mir jetzt eben nicht ausgedacht, was ich sage, das habe ich mehrfach im deutschen Fernsehen so gesehen, als Stimmung aus einem bestimmten Kreis, sage ich mal, die selber hier irgendwann mal hergekommen sind und mit, ich sag mal, sehr kritischem Blick unsere Migrationspolitik betrachten.
Also das ist ja, man kann sich ja mit solchen Leuten viel lockerer unterhalten, wenn es das um das Thema geht. Und ich habe einen Freund von mir, der ist Türke und Rechtsanwalt, und wir amüsieren uns immer prächtig. Oder ich habe jemanden, der hatte so einen Kiosk, und mit dem habe ich mich einfach gut verstanden, auch ein Türke. Und wir haben uns immer prächtig über die deutschen Ansichten und Geflogenheiten amüsiert, was das angeht.
Sag mal ein Beispiel bitte.
Naja, also die sagen schon, dass man solche Sachen überhaupt nicht durchgehen lassen kann und dass solche Sachen auch in anderen Kulturkreisen ganz anders aufgenommen werden, und zwar als Schwäche. So, und die können einfach nicht nachvollziehen, wie sich ein Land, ja, ich will nicht sagen, ausnehmen lässt, aber wie man sich so auf der Nase rumtanzen lässt und was man so alles hinnimmt, ohne dass es Konsequenzen hat. Das ist für die unverständlich. Das sind natürlich auch Leute, die, sag ich mal, zwar immer noch ihre kulturelle Identität bewahrt haben, aber auch angekommen sind und hier ordentlich arbeiten, Geld verdienen und natürlich auch mit ihrem hart erarbeiteten Geld, wenn du so einen Kiosk hast, dann hast du auch zig Auflagen, das Mindestlohn, da musst du echt richtig ackern für jeden Euro. So, die finden das nicht besonders witzig, wenn das dann, sag ich mal, für Dinge ausgegeben wird, die man nicht mehr versteht. Und das ist halt Migrationspolitik, wo die oftmals nicht mit klarkommen. Und die sagen das auch denn auch deutlicher, weil die nicht diese Schere im Kopf haben, die eigentlich so fast jeder Deutsche bei so einem Gespräch gleich mitbringt.
Du hast vorhin angesprochen, Nationalitäten, mit denen du ganz am Anfang deiner Karriere als Journalist nichts zu tun hattest. Jetzt musst du sie tatsächlich auch mal nennen. Welche Nationalitäten sind es denn, mit denen du mittlerweile zu tun hast?
Also das sind natürlich ganz stark Afghanen, Syrer, alles, was aus dem Raum kommt. Und das ist Nordafrika. Und dann hat man noch so ein bisschen Südosteuropa. Europa, das ist Albanien, Albaner, alles, was so Ex-Jugoslawien ist, Bulgaren, Rumänen. Aber das sind dann auch, sage ich mal, andere Freunde von uns, die relativ neu hier sind, die unterstützen wir immer so ein bisschen, um sich hier zurechtzufinden, haben wir kennengelernt, sind ist ein nettes Ehepaar. Das sind Bulgaren, das sind andere Leute, das sind in den Ländern auch oftmals Leute, die hierher kommen, um vom Sozialsystem hier zu partizipieren. So, und da muss man ganz klar unterscheiden, eigentlich, wer kommt aus diesen Ländern. Und wenn man so Länder hat, wo ganz viele Leute kommen, die eigentlich nichts mitbringen, was man hier wirklich braucht, und dann in so ein Sozialsystem fallen, was für einen Deutschen relativ weit unten, für den aber relativ weit hoch ist, dann hat man natürlich ein Problem, nicht? Weil das wird sich auch nicht viel ändern. Oder die werden ja nicht beim Hamburger Abendblatt oder im Krankenhaus oder bei der Behörde oder sonst wo angestellt, sondern die werden ja schwierig, auf Jahre Schwierigkeiten haben, sich irgendwie sozial hier zu festigen.
So, André, jetzt hast du die Nationalitäten angesprochen. Du hast über deinen eigenen Hintergrund uns ein bisschen was erzählt, sodass wir deine Aussagen auch ganz gut einschätzen können und einordnen können. Bin mir sicher, dass sich trotzdem oder gerade deswegen, je nachdem, auf welcher Seite man steht, sich einige Leute daran reiben werden. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wenn du tatsächlich sagst, du bist seit über 30 Jahren in dem Job, hast du mit dem Thema Ausländerkriminalität in irgendeiner Form denn schon ganz am Anfang deiner Karriere zu tun gehabt oder ist das ein Phänomen, was plötzlich, ich sag mal, das berühmte Jahr 2014 einfach aufgeploppt ist, dann hat man gesagt, huch, was ist denn jetzt auf einmal los? Oder sagst du, Leute, macht euch nichts vor, das gab's schon immer.
Ja. Also wenn man sich die Kriminalstatistik anguckt und wenn man da mal reingehen würde, dann wird man feststellen, dass das überhaupt nicht neu ist, sondern das ist ein Phänomen, das mich seit Jahrzehnten oder seitdem ich das mache begleitet, waren immer überproportional auffällig. Und da gibt es mal so ein paar kleine Änderungen in den Ethnien, die auffällig sind, aber das Grundproblem an sich war immer da. Und dass das jetzt wieder so ein Thema ist und auf den Tisch kommt, eigentlich hat es nur mal ein Innenminister gesagt vorher, das hätte auch letztes, vorletztes oder vor 5 Jahren sagen können. Das wäre nicht anders gewesen.
Danke an Abendblatt-Polizeireporter André Zantwakili. Mitgehört hat unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken. Was geht dir durch den Kopf, wenn du André hörst, mal abgesehen davon, dass ihr zwei schon so lange Kollegen seid?
Ja, ich kenne ihn schon seit bald 25 Jahren, also von daher bin ich ihm auch, muss ich sagen, freundschaftlich verbunden. Er ist einer, der natürlich, wie vielleicht auch aufgrund seiner Herkunft, da sehr unbefangen spricht. Und es lohnt sich, glaube ich schon, sich das mal anzuhören, weil wir da oft wirklich in einem Debattenraum uns befinden, wo sich ganz viele nicht trauen, wo sie Angst haben, was Falsches zu sagen. Und genau diese Angst am Ende aber dazu führt, man meint etwas Gutes, aber erreicht etwas Böses, denn das Beschweigen führt ja nicht dazu, dass die Verbrechen nicht stattfinden, sondern das Beschweigen führt dazu, dass viele Menschen uns misstrauen oder am Ende irgendwie bei den Rattenfängern landen.
Aber ich habe vorhin schon die These aufgestellt, vielleicht widersprichst du mir, dass sich schon so langsam die Meinung durchsetzt, also einfach ignorieren und totschweigen, das führt nicht zum Ziel. Also nein, zu dem Ziel, rechte Parolen zurückzudrängen, das meine ich. Das ist das Ziel, rechtsextreme Parolen zurückzudrängen. Mit dem Begriff rechts und links müssen wir ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein, aber das führt nicht zu dem Ziel.
Nein, es ist ja eigentlich ganz einfach. Es geht darum, ein Problem, das existiert, zu bekämpfen. Und wenn du ein Problem bekämpfen willst, musst du das Problem zunächst analysieren. Das Problem zu beschweigen führt dazu, dass das Problem größer wird. Das ist nun wirklich, eigentlich ist das Volksschule dritte Klasse. Das ist jetzt keine besonders schwierige Leistung, das hinzubekommen. Das Problem war halt, oder das Problem ist das natürlich, gerade weil wir schon dazu geneigt haben, das Thema so ein bisschen uns nicht genauer anzuschauen, rechte Parteien damit ihr Süppchen quasi gekocht haben und immer auf Ausländerkriminalität gegangen sind, schon zu Zeiten, wo man also wirklich gedacht hat, das ist halt eine ganz miese Kampagne auf dem Rücken derer, die sich da nicht wehren können. Und dadurch hat es dazu geführt, dass wir es immer stärker beschwiegen haben. Und in der Zeit, wo wir jetzt durch auch diese massive Zuwanderung natürlich auch mehr Kriminalität haben, das Problem nicht rechtzeitig besprochen haben.
Und ist das der einzige Grund, warum die AfD so zugenommen hat? Oder ist es der Hauptgrund tatsächlich?
Nein, ich glaube, also die AfD lebt davon, dass wir in Deutschland, anders übrigens als in fast allen anderen Industriestaaten, innerhalb des letzten Jahrzehnts, also wir haben jetzt rund 3,5 Millionen Leute aufgenommen, also einen riesen Zustrom von Flüchtlingen hatten. Alle anderen Industrienationen haben irgendwann schon von vornherein gesagt, wir wollen das nicht. Oder sie haben gesagt, irgendwann in diesem Verlauf wie Schweden oder Österreich, jetzt reicht es, wir können nicht mehr. Und diese offene Debatte haben wir eigentlich erst jetzt, so in den Anfängen spüren wir sie. Und das hat dazu geführt, dass viele Menschen am Anfang mit ihren Vorbehalten gegenüber dieser Migrationspolitik plötzlich alleine standen und gemerkt haben, sie können es A, nicht offen äußern und B, sind ja offenbar alle Parteien dafür oder zumindest alle in der Öffentlichkeit stehenden Personen. Und das hat dazu geführt, dass sich diese Leute einer Partei angenähert haben, die ja eigentlich politisch tot war. Die AfD war vor der Flüchtlingsentscheidung von Angela Merkel bei 3%. Die waren im Sinkflug begriffen, die waren politisch erledigt. Und dieses Thema war Manna. Manna vom Himmel. Und wir haben wirklich, muss ich sagen, in der öffentlichen Debatte, aber auch in der politischen Debatte so viele Fehler gemacht, dass wir heute eine Partei haben, die bei rund 20% steht und die sich auch seit 2015 natürlich maximal radikalisiert hat. Denn wenn du einen Kreis hast, wo sich dann Leute treffen und gegenseitig auf die Schulter klopfen, indem sie immer härtere Parolen rufen, führt es zu einer Selbstradikalisierung. Und wenn du dann auch gleichzeitig in die Ecke gestellt wirst, was wir am Anfang gemacht haben, schon in der Grundschule eigentlich kein inzwischen mehr anerkanntes pädagogisches Konzept, dann führt das dazu, dass der in der Ecke steht, auf dumme Gedanken kommt.
Wenn wir noch einmal zurück uns erinnern an das, was André eben geäußert hat, was ist denn möglicherweise der richtige Weg? Also der eine sagt dann immer noch radikaler und rigider in puncto, wie viele Menschen wir in unser Land lassen. Der nächste sagt, guck doch mal nach Dänemark, da hat das ja auch alles funktioniert. Was ist denn von deiner Warte aus tatsächlich der richtige Weg, um das Problem an sich in den Griff zu kriegen, aber auch am Ende hinterher das Land zu befrieden?
Ja, wenn es so einfach wäre, also ich glaube, jeder, der irgendwie eine schnelle Lösung verspricht, ist ein Scharlatan. Es gibt in dieser Problematik keine einfachen und keine schnellen Lösungen. Und man muss natürlich auch sagen, der Angriff von Putin auf die Ukraine hat das Problem ja auch deutlich verschärft. Denn wir haben ja auch deshalb die Unterbringungsprobleme, weil wir halt über 1 Million Ukrainer im Land haben. Die Zahl jetzt der Zuwanderer aus diesen klassischen Asylländern ist ja deutlich niedriger als 2015. Aber nichtsdestotrotz, wir haben halt die Menschen und wir kriegen sie kaum noch untergebracht. Und das ist das Problem. Also Europa macht ja einiges. Wir haben jetzt auch in dieser Woche gesehen, dass wir die Asylpolitik da auch verschärft haben. Also ich bin inzwischen so weit, ich hätte mir es auch nicht träumen lassen, dass ich dafür wäre, auf der einen Seite wirklich über das Asylrecht grundsätzlich nachzudenken. Denn ich glaube, so wie es die Verfassungsväter sich überlegt haben, nämlich den verfolgten Menschen Hilfe, also unter dem Eindruck auch der Judenverfolgung in Deutschland zu geben, so wird es ja heute nicht mehr gelebt. Inzwischen reden wir auch über Klimaflüchtlinge und ja über viele, die einfach auf ein besseres Leben hoffen. Und gleichzeitig, und das ist ja ein weiterer wichtiger Aspekt, der im Augenblick völlig unter den Tisch fällt, wir werden weitere Zuwanderung brauchen. Dieses Land ist auf Zuwanderung angewiesen. Was wir nicht brauchen, ist Zuwanderung in Sozialsysteme. Wäre ich für eine modifizierte Form, wie wir es in den bis 73 mit dem Gastarbeiterwesen gemacht haben. Ich weiß, das ist total verschrien, aber wenn wir jetzt mal wirklich fair sind und zwar nicht ideologisch aufgeblasen, wenn wir uns angucken, wie das damals war, die Menschen kamen hierher, sie haben gutes Geld verdient, sie haben quasi das Geld zurückgeschickt, das war auch Teil der Idee, sie haben damit in den Ländern geholfen. Sie haben sich super, also quasi, sie hatten vom ersten Tag an eine Wohnung und einen Job und sie sind nicht kriminell geworden. Sie sind über das Thema, was wir eben gesprochen haben, kaum aufgefallen. Natürlich gab es mal Prügeleien und so, aber es gab nicht diese, sage ich mal, massive Kriminalitätsbelastung, die wir heute haben. Was wir derzeit sehen, ist eine Migration von Menschen, die auf ein besseres Leben hoffen, die aber keinen Job haben, die keine Unterbringung haben und die vor allen Dingen natürlich auch nicht vorher gecheckt worden sind, ob sie vielleicht irgendwie für uns einen Job übernehmen können oder bei uns einen Job übernehmen können. Und von daher wäre ich wirklich für eine Weichenstellung wieder, also zurück in die Vergangenheit, natürlich unter anderen Bedingungen. Damals mussten die Gastarbeiter in irgendwelchen 10-Bett-Zimmern oder Containern hausen, aber sie haben es auch damals gerne gemacht und man muss sehen, vor dem Hintergrund, wie haben die Leute bei uns in den 50er Jahren gelebt, auch nicht alle im reinen Endhaus.
Hast du tatsächlich eben gesagt, man müsste das Asylrecht deiner Meinung nach ändern? Also ich sage das jetzt so ein bisschen überspitzt, weil das ja schon Sprengstoff ist.
Naja, also wenn wir ganz ehrlich sind, aber wir führen die Debatte ja nicht ehrlich, haben wir das Asylrecht ja schon in einer großen Koalition 1993 so massiv beschnitten, dass wenn wir es ernst nehmen, kaum einer sich auf Asyl berufen kann. Denn da steht ja ganz klar drin, nicht darauf berufen kann sich, wer aus einem sicheren Drittland einreist. Und da kaum einer mit dem Fallschirm abspringt, kommen die aus anderen Ländern, die Asylbewerber. Übrigens, ganz viele kommen aus dem reichsten Land Europas, aus der Schweiz. Und da muss man schon ein bisschen die Frage stellen, ob das Asylrecht wirklich adäquat den Willen der Verfassungsväter abbildet. Ich denke, wir müssen politisch Verfolgte, Gewerkschaftsführer, Oppositionspolitiker, die muss man weiter über so ein Programm reinbeziehen. Aber wir können über dieses Asylrecht, wie es derzeit ausgelegt wird, nicht weiter agieren. Denn so wie wir es derzeit verstehen, könnten wahrscheinlich 2 Milliarden Menschen theoretisch Asyl bei uns beantragen.
Aber Matthias, wir müssen jetzt auch eine Sache mal ganz fair, sage ich, festhalten. Und das hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht, als ich Nancy Faeser auf der Pressekonferenz gesehen habe. Für all die, die das nicht sich angeguckt haben, weil am Ende ist es einfach auch nur sterbenslangweilig gewesen. Aber da kommen Aussagen von Frau Faeser, ohne jetzt im Einzelnen darauf einzugehen, da würde ich sagen, und auch das, was du eben geäußert hast, wenn du das vor 2, 3, 4 Jahren gesagt hättest, würde man sofort sagen, das sagt ja die AfD, das darf man gar nicht in den Mund nehmen. Mittlerweile sind wir bei bestimmten Positionen bei dem, was die AfD seit Jahren gesagt hat. Also das muss man jetzt einmal festhalten. Es ist schon, ich war schon ein bisschen erstaunt, was Frau Faeser gesagt hat.
Ja, aber du kannst natürlich auch so weitermachen. Ich bin ja durch Schweden geprägt. Ich kenne mich ja mit dem Thema ein bisschen aus, weil ich ja wissenschaftlich zum schwedischen System gearbeitet habe. Und Schweden hat ja eigentlich genauso sich so verhalten, wie wir das jetzt tun. Sie waren sehr liberal, sie waren sehr zugewandt und sie haben vor allen Dingen auch über negative Seiten nicht gesprochen. Und da können wir ja jetzt ja heute mal nach Schweden gucken und sagen, ob wir uns das wünschen. Also das sind wirklich Dinge und mich überrascht sowieso diese sehr deutsche Debatte, die wir da führen. Gucken wir doch einfach mal in alle unsere Nachbarländer. Es gibt, abgesehen von Luxemburg, und das ist kein echter Maßstab, gibt es kein Land in Europa, was die Debatte so führt, wie wir sie führen. Und es gibt kein Land, das so viele Menschen auch anteilig aufgenommen hat von den Großen, wie wir das tun. Das muss man auch mal fairerweise sagen.
Matthias, wenn wir jetzt schon den Blick in den Norden geworfen haben, zum Schluss dann natürlich nochmal die Frage, und da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Dänemark kannst du nicht mit Deutschland vergleichen, aufgrund schon von den Außengrenzen, das ist mir völlig klar. Aber gibt es etwas, wo du sagst, das machen die Dänen tatsächlich besser, weil das ist ja ganz oft jetzt im Moment so eine Art Totschlagargument. Ja, guck dir an, Dänemark hat das richtig gemacht, weil die rechten Parteien kannst du kaum noch messen in Dänemark. Ist das ein Weg für uns, ja oder nein?
Also ich glaube, es gibt in Dänemark Modelle, die man anwenden kann, und es gibt auch Modelle, die man nicht anwenden sollte. Also ich finde den dänischen Kurs schon sehr, sehr radikal, sehr, sehr harsch. Das geht ja bis hin zu Umsiedlungen von Menschen. Da sollten wir, glaube ich, uns schon kritisch prüfen. Aber so ein paar Dinge muss man, wie ich finde, schon sich angucken. Die Dänen verlangen zum Beispiel also von den Menschen, die dort Asyl beantragen, dass sie ihre Reichtümer in Anführungsstrichen offenlegen, also Uhren, Schmuck etc. Und das ziehen sie ein und sagen, wenn du hier leben willst, verrechnen wir das. Das sind natürlich, muss man sagen, erstmal krasse Geschichten. Auf der anderen Seite hat man den Anspruch, in einem anderen Land von den Steuergeldern von vielen zu leben und selber irgendwie Geld zu haben. Das sind alles so Fragen, es gibt keine einfachen Lösungen, ich habe da auch keine Lösung, aber zumindest haben die Dänen es ja geschafft, diese Zahlen zu senken. Und man muss es ja auch fairerweise im Sinne all derer sagen, die jetzt hier sind. Wir werden die Integrationsleistung nicht schaffen, wenn immer neue Menschen nachkommen. Wir müssen jetzt erstmal in Anführungsstrichen verschnaufen, um die Integrationsarbeit wirklich vernünftig aufzunehmen. Es gibt keine einfachen Wahrheiten, aber wir müssen uns auch ein bisschen, also wir müssen uns aus der Gefangenschaft der Moral, das klingt manchmal unmoralisch, aber es ist auch keine Moral, alles weiter laufen zu lassen, denn das führt ins Unglück.
In der TV-Welt bahnt sich mal wieder eine Revolution an. Und das alles hat mit Stefan Raab zu tun. Scheinbar plant der Mann so eine Art neue Streaming-Plattform. Gerüchte über Gerüchte. Der Auftakt ist eine Neuauflage seines Boxkampfes gegen Regina Halmich. Das steht schon mal fest. Was steckt hinter dieser neuen Idee? Wie sehen die Pläne von Raab genau aus? Wir erhoffen uns jetzt Antworten von einem Mann, der früher mit Stefan Raab zusammengearbeitet hat. Boris Brandt, heute Medienberater für diverse Projekte, außerdem der Chef von Hamburg 1. Boris, erzähl uns mal, was hattest du mit Stefan Raab zu tun und in welcher Funktion?
Ich war Programmdirektor bei ProSieben, hatte einen spektakulären Vertrag mit einer schönen Prämie und brauchte erfolgreiche Formate. Und wir hatten im Vorabend ein Programm, das hieß die Ulla Kock am Bring Show. Der ein oder andere wird sich erinnern. Ja,
ist aber schon ein bisschen her.
Ja, oder sagen wir so, nur der andere wird sich daran erinnern, weil nämlich das hat nämlich keine Sau geguckt, auf Deutsch gesagt. Und das war das Erste, meine erste Handlung war, den Müll abzusagen. Aber Produktionsfirma war Brainpool und die war natürlich jetzt ganz erschüttert, dass ich von heute auf morgen alles abgesagt habe. Und dann habe ich gesagt, pass auf, dann gib mir halt ein neues Format, gib mir irgendwas Besseres, am besten was für die Primetime. Und dann kamen sie an und sagten, ja, dieser Stefan Raab von Viva und mit dem haben wir einen Deal und wir haben da auch eine Formatidee und magst du mal und können wir mal und hin und her. Dann habe ich mich mit denen getroffen, da war Stefan dabei, da waren drei andere Leute von Brainpool dabei. Martin Kess heißt der eine, der andere ist dieser blonde, langhaarige Mann, dessen Namen ich vergessen habe, und ein dritter. Und die saßen da und haben gesagt, pass auf, wir haben folgende Idee. Der Stefan ist ja so ein, der ist ja, du kennst ja, und der ist ja wild und Multitalent und Personality-Show und eigentlich so Late Night, aber jünger und so. Ich sage, okay, aber was für ein Format? Und dann haben sie ein Format hingelegt, das hieß TV Total. Und das ging im Prinzip wie folgt. Der Stefan moderiert eine Sendung, in der Fernsehpannen und Fernsehskurrilitäten aus aller Welt vorgeführt werden. Als Teaser haben sie mir einen Clip gezeigt von einer japanischen Fernsehshow, in dem ein Mann, der nackt war, bis auf eine Windel, mit einer brennenden Windel an einem Katapult durch die Gegend geschossen wurde. An einem langen Gummikatapult.
Heute, wenn du es mir heute erzählen würdest, würde ich sagen, könnte auch das Supertalent sein.
Das war damals war es so, dass ich gedacht habe, oh, das ist aber geil. Habe ich noch nie gesehen. Und dann habe ich Stefan gefragt. Ich sage, Stefan, aber was willst du machen? Was ist dein Ding? Und das war ein sehr kurzes Gespräch, weil er hat gesagt, weißt du, ich bin Musikproduzent mit dem Herzen und so. Und ich will halt einfach, ich würde gerne eine geile Band haben und ein geiles Studio. Und klar haben wir hier diese Fernsehskurrilitäten, deswegen heißt das ja auch TV Total. Aber eigentlich will ich natürlich irgendwie probieren, so mein eigenes Ding zu machen. Und wenn dann in so Talkshows Menschen da um ihr Leben stammeln, ja, dann mache ich aus deren paar Worte, die sie gemacht haben, mache ich vielleicht eine geile Rap-Nummer oder eine Hip-Hop-Nummer oder so. Und das hat er mir erzählt. Und ich weiß ja, was er bei Viva gemacht hat. Und da habe ich gedacht, das glaube ich dem Typen. Dann habe ich denen eine Freigabe gegeben für 360.000 Mark. Ist auch geil, dass ich das noch weiß. Und dann haben sie eine Sendung gemacht. Und die war im Prinzip das, was TV Total in den ersten Jahren war. Sie war nämlich eigentlich so ein bisschen Freestyle. Und dann, meine Damen und Herren, schauen Sie doch mal und hin und her und so weiter und so fort. Und das hatte 16,8%. Das war für ProSieben sensationell gut, um 22.15 Uhr abends. Und dann haben wir gesagt, wir machen weiter. Folge 2 habe ich gesagt, wie ist denn nun mit Stefans Freestyle und was er da alles macht? Und dann haben die gesagt, wir haben schon was. Und daraus wurden dann in Folge 3, glaube ich, war es die Öla Paloma Boys.
Ich erinnere mich. Mega. Ja, und
die Öla Paloma Boys waren im Prinzip schon genau diese Richtung. In Folge, ich weiß es nicht mehr, ob es dann die Folge 8 war oder so, kam der Maschendrahtzaun an den Start. Und dann waren wir genau da, was Stefan und die Produktionsfirma versprochen hat. Wir hatten Fernsehskurrilitäten nicht mehr aus Japan, sondern in erster Linie aus Deutschland. Und haben das gemischt sozusagen mit tatsächlich Stefan Freestyle. Und daraus entstand dann, mancher wird sich erinnern, die Fui-Kelle, wenn jemand böse Worte im Fernsehen gesagt hat, dann gab es Doppel-Fui, Dreifach-Fui, Triple-Fui und das Ganze, also eine Kelle mit mehr Kellen dran. Das war einfach Freestyle-Fernsehen, Anarchie auf der einen Seite, auf der anderen Seite schon im sehr kontrollierten Umfeld. Und insofern, ich habe danach mit Stefan ganz selten geredet und ich habe nur einmal in meinem Leben Stefan echt emotional erlebt, nämlich als er Geburtstag hatte und ich dafür gesorgt habe, dass er von BMW ein Motorrad bekam, wo ich wusste, dass er das total toll findet. Und dann habe ich ihm vor die Tür gegeben, habe ihm einen Schlüssel in die Hand gedrückt, habe gesagt, Happy Birthday, mein Lieber. Und da hat er echt feuchte Augen gehabt. Das war aber das einzige Mal. Ansonsten ist der Typ 100% kontrolliert. Er weiß, was er tut. Er hat das unfassbare Glück in seinem Leben gehabt, dass er immer das tun könnte, wozu er Lust hat und dass er ganz schnell so viel Kohle verdient hat, dass er eben auch 10 Jahre mal nichts machen kann. Insofern ist das so ein bisschen meine Beziehung.
Stefan Raab, wenn du sagst, der hat genug Geld verdient, der kommt jetzt aber nicht zurück, weil ihm das Geld ausgeht, damit wir mal den Bogen schlagen zu heute.
Nee, also ich glaube, wer Stefan kennt und diese Clips, die er mit Elton zusammen gemacht hat, die im Vorfeld erschienen sind vor diesem Boxkampf, genau anguckt, der sieht genau, was das Thema ist. Stefan hat keinen Bock mehr, das zu machen, was er schon gemacht hat. Der Grund, warum er von ProSieben weg ist, ist damals gewesen, dass die gesagt haben, weißt du, Stefan, wir brauchen dich, du brauchst uns, wir machen einfach weiter. Und er hat gesagt, nee, will ich nicht, ich will was anderes machen, ich will neue Sachen machen, ich will mehr machen. Und dann haben die gesagt, nee, und mit mehr und mit Geld ist auch schwierig. Und er hat gesagt, weißt du was, dann mache ich eben gar nichts. Und er ist dann gegangen. Damit hat keiner gerechnet. Danach hat er sich ein bisschen im Hintergrund als Produzent getan. Das war aber, glaube ich, alles in allem nicht befriedigend und auch nicht erfolgreich, ehrlich gesagt. Also zumindest nicht so, dass er was bewegt hat, weil es in der Welt, in der Fernsehwelt auch nicht viel zu bewegen gab. Was jetzt sich geändert hat, ist, dass sich im Hintergrund des Fernsehgeschehens im digitalen Bereich, im Social-Media-Bereich, auf den Streaming-Diensten und so inzwischen eine komplett neue Dimension von Fernsehen hervortut. Und er wird mit dem, was er jetzt tut, er hat zusammen mit dem ehemaligen Chef von ProSieben, also der jetzt gegangen ist, gerade vom letzten Jahr irgendwann, Rosendamm oder so heißt der, hat eine Firma gegründet. Und natürlich ist deren Kernfrage, was wollen wir tun? Wollen wir wirklich probieren, Content für Fernsehen zu machen? Den wird keine Sau haben wollen, weil ProSieben, die sind auf ihn angestrengt und auf den ehemaligen Chef wahrscheinlich auch. RTL, die haben genug. ARD, ZDF, da gibt es also ein, zwei Slots, die man noch besetzen könnte. Der bringt keine Kohle, was soll das? Und deswegen haben die, und das ist strategisch 100% die richtige Entscheidung, gesagt, wir machen Content. Spektakulären Content. Und uns ist es völlig egal, wer den sendet und wer den bezahlt. Und ich sage jetzt mal als Beispiel, was jeder sicher schnell nachvollziehen kann. Dieser Boxkampf Regina Heimig hat ein Potenzial in Deutschland von zurzeit 7 bis 10 Millionen Zuschauer. Der Sender, wenn ein Sender da wäre und würde das übertragen, der würde sagen, okay, komm, wir produzieren das ganze Ding und der Stefan kriegt dafür eine Mio. Der Stefan sagt aber, und das ist genau richtig, was wäre denn, wenn ich diesen Event, den ganz viele Leute sehen wollen, einfach selber mache? Ich finanziere das auch selber, ich habe genug Geld. Und dann überlege ich mir mal, wer das am Ende das Produkt übertragen darf. Erstmal habe ich ja die Halle in Düsseldorf gemietet, die war übrigens auch gleich ausverkauft nach einem Tag. Und danach hat er ja schon mal Geld in der Kasse. Die teuersten Plätze 200 Euro, die billigen 50 Euro oder 60 Euro. Also da war schon mal richtig Geld in der Kasse für die Produktion. Und jetzt ist die Frage, wer darf es übertragen? Und ganz ehrlich, wenn ich 7 bis 10 Millionen Menschen habe, die da Interesse dran haben, und sagt zu denen, komm, ihr könnt das gucken für 99 Cent. Dann sind es, ist da ein Potenzial von 8 Millionen, 9 Millionen Euro.
Wenn es alle denn, wenn es denn alle gucken, die das Potenzial sind.
Aber wenn man sich anguckt, solche Leute wie hier der Boxer Mayflower und sowas alles, ja, die leben von Pay-Per-View. Die leben davon und die sind viel reicher als jeder Footballspieler, als jeder Fußballspieler, als jeder andere Popstar oder sonst irgendwas. Dieses Pay-Per-View-Ding, weil es, ich will etwas sehen, also bin ich bereit, eine kleine Summe zu bezahlen, um das zu sehen, ist eine Mechanik, die heute total üblich ist und die eingeführt ist. Und ich glaube, dass das tatsächlich der richtige Weg ist. Es wird sowieso, man sieht das im Hintergrund, wenn man guckt, was auf YouTube im Moment gerade hinter den Fernsehformaten, hinter den ganzen Social Media oder C-Level-Stars oder so, was da verdient wird, was da los ist, gibt es jetzt schon eine Welt hinter dem Fernsehen. Das Fernsehen mag immer noch als Plattform grundsätzlich ganz interessant sein, lineares Fernsehen sowieso gar nicht mehr. Also wer guckt denn heute noch Fernsehen dann, wenn es gesendet wird? Früher hat man das gemacht für Nachrichten und für Sport, also in den letzten Jahren. Die Nachrichten sind auch nicht mehr so wichtig seit Corona, weil die Leute ganz wenig davon hören wollen und weil die es auch nicht mehr alles glauben. Und der Sport, das funktioniert noch so. Aber der Sport... Sie sind die Ersten, die schon streamingmäßig gesagt haben, weißt du was, wir bezahlen das per Pay-Per-View. Da zahlst du extra für, wenn du das gucken willst. Und es funktioniert.
Es hat sich ja in den letzten Jahren bei den Übertragungswegen, aber auch bei der Art und Weise, wie ich das gucke, so viel verändert. Also vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren vielleicht, hätte da jemand zu mir gesagt, weißt du was, Marcel, du wirst irgendwann mal ein Fußballspiel auf dem Handy gucken. Hätte ich gesagt, sag mal, geht's noch? Natürlich nicht, ist mir viel zu klein. Mittlerweile guckt man alles auf dem Handy, auch Filme unterwegs, wenn man im Flieger sitzt oder was weiß ich wo. Und jedes Handy kann automatisch auf den Fernseher streamen oder du guckst übers iPad. Die Möglichkeiten, die sich da eröffnen, wo man das gucken kann, ohne die etablierten Fernsehanstalten, sind schon groß. Das kann ich nachvollziehen, wenn du es denn schaffst, die Leute davon zu überzeugen, mit einem ganz einfachen System. Ich sag mal so die 99 Cent zu zahlen. Das muss ja auch ganz, es muss so einfach sein wie Amazon, sage ich mal, oder?
Ja, muss so sein, aber auch da, selbst da sind ja so Leute, also wenn du einen guten Content hast, ne, wenn jemand von einem Raumschiff aus auf die Erde springt durch die Atmosphäre hier, wie das bei Red Bull damals war.
Ja.
Weißt du, wo jeder mitreden will und jeder will es wissen und jeder will es jetzt wissen. Jeder will jetzt. Wenn du das generieren kannst und der Boxkampf zwischen Raab und Heimig, da wollen viele Leute sehen, dass der Raab auf die Fresse kriegt, fertig aus. Ja. Und Es ist nicht mal wichtig, dass sie die 99 Cent zahlen. Darum geht es eigentlich gar nicht. Sondern es reicht ja schon, dass sie überhaupt da sind, weil das ist schon mehr, als man, also da sind die Einnahmen für eine Produktionsfirma sind da schon höher als für jemand, der das für einen Sender produziert, weil der Sender ja Kohle kassieren will. Und warum soll man nicht den Deal mit Danone, mit Unilever, mit sonst einer Firma selber machen? Wenn ich selber der Veranstalter bin, mache ich mit der Firma, dann brauche ich doch keine Fernsehanstalt dazwischen. Wofür? Was tun die für mich? Gar nichts. Früher war es so, dass die sozusagen ausgestrahlt haben und haben mich berühmt gemacht. Ich brauche das heute nicht. Heute gibt es YouTuber, deren Namen ich knapp du gar nicht mehr kennst, ja, wo du dich fragst, wo kriegen die ihre Kohle her? Die verdienen mehr als wir beide zusammen. Und zwar zu Recht, weil sie für ihre Zielgruppe einen super Content abliefern.
Also diese Idee, dass er irgendwas, sage ich mal, im Streaming macht und dass er irgendwie was mit Events macht, die man dann irgendwie so bezahlt, könnte das der neue Netflix-Moment sein für die Fernsehwelt?
Ja, wobei Netflix ist schon oldschool.
Ich also weiß, aber Netflix? damals, als Netflix kam und alle gesagt, wow, das ist jetzt wirklich neu und fancy.
Genau, das ist im Prinzip ist es das Gleiche, ja. Es ist genauso wie eigentlich, sag mal so, es ist wie Nokia und Apple. Also auch da, wo das, ne, da war es, gab es ein Hype ein bisschen und so. Aber letztlich, was überbleibt an der ganzen Geschichte, ist immer das Gleiche. Letztlich geht es nur um Content.
Zu diesem Stefan Raab-Kosmos gehört ja auch der zumindest sogenannte ehemalige Praktikant Elton, der dann auch für ProSieben Schlag den Raab moderiert hat. Und der ist da jetzt rausgeflogen, korrekt?
Die ganze Geschichte geht so, wir haben überlegt, was wäre nochmal geil für die Sendung TV Total in so einer Redaktionskonferenz aus der Laune raus und haben gesagt, naja, wäre doch cool, wenn wir so einen Showpraktikanten irgendwie hätten, lass uns mal überlegen. Und da gab es einen, der bei Hamburg 1 schon war, zufällig.
Da, das wo du jetzt bist, so schließt sich der Kreis.
Ja, genau. Der hat sich, das gab aber nicht nur ihn, sondern es gab da 10, 15 andere und dann hat man sich die angeguckt und dann durften die kommen und dann war es so, dass der da schon ein bisschen performt hatte und weil der auch so ein bisschen hilflos aussah mit seiner Brille und in der Figur und sowas alles, hat man gesagt, komm, über den können wir uns lustig machen. Und so wurde der eingestellt damals. So, der hat sich etabliert, der hat bei ProSieben war eine feste Größe, dann ging Stefan ja weg, dann hat er trotzdem da weitergemacht. Dann kam irgendwann vor 10 Jahren ja schon die ARD und hat gesagt, hier in dem Team gegen Hohecker, also ein Team er, ein Team Hohecker bei Kai Pflaume, in dem, wer weiß denn sowas, heißt die Sendung, glaube ich, das Super-Performance über 10 Jahre, jeden Tag, werktags im Fernsehen, hat ProSieben gar kein Problem mit gehabt, da hat er Events gemacht. Naja, und dann ist Folgendes passiert, das war jetzt im letzten Jahr erst, dann hat ProSieben das Angebot bekommen, die Formate, die aus dem Raab-Kosmos und damals aus TV Total aus dem Kosmos kamen, eben wurde angeboten von der Produktionsgesellschaft, ja, wir können diese Formate für euch machen. Da hat ProSieben gesagt, nein. Dann haben sie RTL angeboten, hat RTL gesagt, ja, das nehmen wir, inklusive dem Moderator Elton. Dann war Elton plötzlich bei ProSieben, bei der ARD und bei RTL. Das war, glaube ich, schon für einen Programmdirektor von ProSieben schwer zu ertragen, zumal der Programmdirektor, der jetzt da ist, ja auch noch neu ist und sich selber etablieren wollte natürlich. Und dann passierte Folgendes. Dann tauchte Elton plötzlich im Ruderboot auf in den Clips rund um die Vermarktung des Stefan Raab-Events. Und ich glaube, da sagt selbst der mit dem größten Geduldsfaden,
jetzt reicht's mal.
Ja, jetzt reicht's. Also so viel Lover nebenbei, das geht jetzt nicht mehr.
Die Geschichte von Stefan Raab und Elton. Aus dieser Perspektive kannten sie die Story wahrscheinlich noch nicht. Dank an den TV-Experten, den ehemaligen ProSieben-Chef Boris Brandt. Und Boris leitet heute Hamburg 1 und ist auch noch wochentags dort zwischen 8 und 9 live zu sehen. Danke fürs Zuhören. Wir sind nämlich durch. Morgen in Episode 131, wie vorhin schon angekündigt, die wichtigsten Aussagen, die wir in der letzten Woche in der deutschen Politik gehört haben, plus die Analyse dazu von T-Online-Politikchef Christoph Schwennicke. Wir haben dann einen frech-pampigen Markus Söder dabei. Der Kanzler spricht über seine Aktentasche. Nancy Faeser macht auf Hardlinerin und Björn Höcke kommt unter Druck. Sie wissen, dieses TV-Duell, Björn Höcke von der AfD und Mario Vogt von der CDU im Clash. Und ich weiß, viele AfD-Wähler gehen gleich wieder auf die Zinne und wollen sich bei uns beschweren. Aber ja, es gibt morgen einen Ausschnitt, bei dem sich Björn Höcke meiner Meinung nach ziemlich blamiert hat. Bis morgen und bye-bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.